Ja, danke für diese Zeit, die ihr ermöglicht habt, uns mit hineinzunehmen, weil Lobpreis ist so viel mehr als Singen, sondern wenn das Herz in die Haltung des Gebetes geht und dann das Herz zu Gott mit dem Mittel des Singens spricht, wird aus Singen Lobpreis, wird Anbetung. Halleluja. Ja, wir haben was gesungen aus der Offenbarung, einen Vers. Wird kein Not, kein Tod, kein Geschrei mehr sein. Das wird einmal so sein, dass wir das nicht mehr erleben, dass wir das nicht mehr als Gegenwart in unserem Alltag haben müssen. Tod, Not, Geschrei. Im Himmel nicht, aber vor allen Dingen ist der Himmel ja nur eine Zwischenstation, sondern auf der neuen Erde. Es steht geschrieben, Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen und dort wird vieles anders sein. Tja, hier auf Erden ist das oft anders. Ich will euch von einer Begegnung erzählen, die ich vor 2-3 Wochen hatte, wo ich auf diesem außerordentlichen Campingurlaub war, der nicht wirklich ein Urlaub war, auf dieser Zeltstadt. Und nun war es so, ich habe dort auch ein bisschen mitgearbeitet und zwar im Segnungsteam und habe immer wieder für Menschen gebetet. Und das Interessante ist, du lernst natürlich auch Menschen kennen und begegnest Menschen, denen du sonst nicht begegnet wärst oder es aus sich keinen Kontakt ergeben hätte. Und eine Begegnung war eine ganz außerordentliche. Ich habe also doch schon eine ganze Reihe von Menschen im Laufe dieser Tage gebetet. Und eine Person war ein Mann, der war so einen halben Kopf größer als ich und ungefähr das doppelte Gewicht von mir. Aber der war auch schon ein bisschen dicker, okay, aber der war auch einfach echt groß. Ja? Auch dessen Kopf war doppelt so groß wie meiner und seine Hände waren doppelt so groß und der war einfach so ein XXL-Mann. Ja? Das war ein echt großer Typ, ein echter Hühne. Gut, dass er mein Freund war. Und dann betete ich für ihn und der hatte auch so dann so eine Army-Kluft an, ne? so eine Sachen. Und dann gebetet und irgendwann so nach dem Gebet fragte ich dann, als ich ihm das erste Mal ging, bist du Berufssoldat gewesen? Und dann so, ja, tatsächlich. Und er war im Afghanistan-Einsatz gewesen. Und dann ging das erstmal weiter, weil dann war das so Gebetsdienst. Aber dann war das so ein Phänomen, dass er mir immer wieder begegnete. Und man muss sich eben vorstellen, diese Zeltstadt war wirklich eine Zeltstadt, die mehrere Dörfer hatte. Das waren 1350 Teilnehmer. Von daher muss dir jemand auch nicht dauernd wieder begegnen. Und der muss auch in einem Zelt, wo ein paar hundert Leute reinpassen, auch nicht 2 Plätze neben dir sitzen. Das muss nicht passieren. Und deine Kinder müssen auch nicht ihn plötzlich ansprechen, ob er nicht Geld für was geben will, wo andere sammeln. Auch so eine Aktion. Gottsteins waren zu Besuch und dann sind Anna und so ein anderes Mädchen rumgegangen und haben dafür Geld gesammelt und auch ihn angesprochen und kuriose Dinge passiert. Aber immer wieder tauchte dieser Mann auf. Immer wieder. Und dann war ich auch, gab es neben den Gottesdiensten, die es dort gab, gab es auch so ein Seminarangebot. Und wie könnte es anders sein? Er taucht natürlich auch in meinem Seminar auf. Und es war ein Seminar zum Thema Heiliger Geist. Und dann gab es auch so eine Situation, dass so Gruppen gebildet wurden. Es ging so um das Hören der Stimme Gottes in der Einheit. Und dann war er natürlich in meiner Gruppe, ist klar. Und dann hörte ich auch für ihn. Da hatte ich ein Bild für ihn. Und habe ihm gesagt, du, ich habe einen Helm gesehen. Und so Richtung Helm des Heils, Epheser 6, ist ja ein sehr bekanntes Wort, Epheser 6, Waffenrüstung. Die meisten kennen das. Wer es nicht kennt, sollte sich das unbedingt erschließen. Eine wichtige Größe, möchte ich sagen, hat schon viel, viel, viel Segen gebracht, das im Gebet aufzunehmen. Naja, und so sagte ich ihm das, du, ich habe so einen Helm gesehen und habe auch Epheser 6 bezogen. Aber das Besondere war, an diesem Helm waren so kleine Flügel dran. Da waren so kleine Flügel dran. Vielleicht kennt ihr den Hermes-Paketdienst, ne? Die haben das so auch als Logo, ist nicht so ganz toll verwurzelt, wo das herkommt und so, aber ich habe so diesen Helm da gesehen für ihn. Ich habe ihm das so gesagt, auch als eine Sache des Schutzes. Und ich hatte ihn mittlerweile auch so ein bisschen kennengelernt, muss vielleicht noch mal kurz zurückblenden, und er war jetzt berufsunfähig geworden, eben genau aufgrund dieses Kampfeinsatzes. Ne? Er hatte also Dinge erlebt, die ihn praktisch fertig gemacht hatten und er war berufsunfähig geworden und hatte natürlich auch viel mit dem Thema Tod erlebt, kann man sich vorstellen. Und daran war er dann innerlich so weit gescheitert, dass er seinen Beruf als Berufssoldat nicht mehr weiter ausführen konnte. Und nun hatte ich dieses Bild für ihn und hatte so das Empfinden, ich Helm des Heils mit Flügeln und dachte, Mensch, was heißt das, Herr? Und dazu kam so der Gedanke, richte deine Gedanken gen Himmel. Pass auf deine Gedankenwelt auf, dass du nicht nur im Irdischen bist, sondern schau, dass du immer wieder schaust, schau in den Himmel. Mach dir bewusst, wer bist du in Christus, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Himmelsbürger, ja? Da ist Gott der Vater, der dich liebt, ja? Du kannst zum Thron der Gnade kommen. So aus diesem Hier und Jetzt und Irdisch und vielleicht nicht so toll und Schatten da und Problem hier, denke, ne, entfliehe nicht der Welt, aber lebe auch mit deinen Gedanken Richtung Himmel. Das war so der Gedanke. Und dann fragte ich ihn, dann ging das so weiter, die Veranstaltung war zu Ende und mittlerweile hatte man sich eben schon ein bisschen kennengelernt. Und dann habe ich ihn auch so gefragt, sag mal, sagt dir das irgendwas? Hast du irgendwie einen Bezug dazu? Weil sowas in der Richtung, so eine Art, so ein Bild hatte ich irgendwie auch noch nicht so gehabt. Und dann meinte er so, ja, ich fotografiere so gern und vor allem fotografiere ich so gern den Himmel. Ne? Ich fotografiere so gern den Himmel. Da dachte ich, ah, okay, das ist ja schon interessant, weil wenn Gott zu uns spricht, spricht er oft so zu uns, dass dieses Persönliche offenbar wird. Einfach zum einen manchmal so ein Effekt, dass wir merken, ey, er meint wirklich mich, dass dieses Persönliche da reinkommt und natürlich auch, dass wir es verstehen. Und während wir so reden, gucke ich auf den Boden und dann liegt da so seine Mütze. Ja, ich sage jetzt Mütze, eigentlich ist es ein Barett. Ich weiß nicht, wer das weiß, was das ist. Das ist das, was die viele Soldaten so auf dem Kopf haben, auch in der NATO. Und das ist so ein bisschen zur Seite gezogen. Sieht ein bisschen komisch aus, hat so ein bisschen was von so einem Franzosen, von einer Franzosenmütze vielleicht. Die Franzosen mögen das auch gerne. So etwas, was ein bisschen zur Seite gezogen ist. Ne? Michael, ist so, oder? Wie heißt das bei den Franzosen? Dieses, was sie im Alltag auch tragen? Baskenmütze und bei der Bundeswehr heißt das Barett. Habe ich auch mal getragen, weil ich bin mal 12 Monate lang Panzer gefahren. Und dann sehe ich das da und liegen, dann, hä, ist das ein Adler? Da, was hast du denn mit deiner Mütze? Und darf ich mal kurz haben? Und dann nahm ich mir seine Mütze, das Barett, und dann war da tatsächlich so ein Lorbeerkranz und da drin war ein Adler. Ne? Da dachte ich, was ist das denn? Ja? Also er hat praktisch eine Mütze, wo ein Adler drauf ist, also mit Flügeln logischerweise, sonst wäre es ja kein Adler, sondern ein armes Schwein. Und dann sage ich, welcher Truppenteil warst denn du? Und er sagt, ja, ich war bei den Fallschirmspringern. Ne? Da dachte ich so, cool. Ne? Das fand ich wirklich stark. Und Mensch, dachte so, Mensch, halt das fest. Denn was war passiert? Dieser Mann war so mit dem Thema Tod in Verbindung gekommen, dass es ihn in seinem Leben umgeworfen hat und er nicht mehr auf die Beine gekommen ist. Er hat natürlich professionelle Unterstützung von der Bundeswehr bekommen mit Therapeuten und so weiter. Aber wie das auch ist, Therapeuten können super sein und Ärzte, deswegen können sie aber gegebenenfalls das, was Gott geschaffen hat, trotzdem nicht wieder heile machen. Und so war es dann eben auch bei ihm. Das Thema Tod hat ihn umgeworfen, aber der Helm des Heils, da ist das Heil, da ist die Rettung. Schau auf den Himmel, für ihn das Wort, was ihm helfen sollte. Und ich habe das mal als Eingang gewählt, denn wir kommen heute zu einer Geschichte in der Bibel, wo es auch um das Thema Tod geht, was die Menschen erschlägt, was die Menschen zu Boden wirft in dieser Geschichte mit Lazarus. Das taucht ja zweimal im Neuen Testament auf. Es gibt einmal den Armen und den Reichen, wo der arme Lazarus heißt. Und dann gibt es Lazarus, den Bruder von Maria und Martha und ein Freund Jesu, beziehungsweise alle drei Freunde Jesu. Und der Lazarus erkrankt an einer tödlichen Krankheit. Nun haben wir den Lesungstext gerade gehört. Ich weiß nicht, wie gut ihr aufgepasst habt. Ich werde ihn nochmal kurz wiederholen. Also da ist diese Erkrankung von dem Lazarus und es sieht sehr schlimm aus und er ist in Todesgefahr. Und Mensch, Jesus, schnell, dass du dorthin kommst. Und das Besondere ist, dass Jesus sich absichtlich Zeit lässt. Er lässt sich absichtlich Zeit und kommt etwas später dorthin. Mit dem Effekt, dass der Lazarus, als Jesus da ist, schon 4 Tage tot ist. 4 Tage. Auch im Judentum eine besondere Größe in der Tradition, dass 4 Tage, da ist jemand wirklich im Sinne von mausetot, ne, dass es so eine gewisse Phase gibt. Also 4 Tage, der ist schon richtig tot. Später wird kommen, ne, der Mensch, der stinkt schon, Verwesung hat schon begonnen, eine schlimme Situation. Und ich will mal mit euch gucken, wie die Geschichte weitergeht, dass Jesus jetzt dorthin kommt. Wir haben ja die Lesung bis Vers 15 gehabt und dann lese ich mal danach weiter. Beziehungsweise ich fange vielleicht sogar mal bei 12 an, denn da weist Jesus das schon aus, dass es um mehr geht, als darum, einen Toten lebendig zu machen. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen, also Jesus, das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin. Kann man schon mal aufhorchen. Ne? Hey, hallo Jesus, der liegt im Sterben und du sagst, ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin. Wer ist Jesus für uns? Jesus, der Retter, der uns von Schuld und Sünde befreit, das ewige Leben uns gibt, damit wir gerettet sind. Halleluja. Aber hier geht es gar nicht zuerst um das ewige Leben, hier geht es um einen kranken Menschen, der gestorben ist. Und Jesus sagt, ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin. Wie hier, Vers 15, wie kann das sein? Und er begründet es ja um euretwillen, um euretwillen. Dann kommt im Vers 16 der Thomas, einer seiner Jünger, und sagt, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Das mag vielleicht schon ein bisschen verwundern, aber es lag daran, dass gerade dort in der Gegend Jesus verfolgt worden war. Man wollte ihn greifen, man wollte Jesus töten und nun will Jesus genau in diese Gegend zurück, um sich mit dem Lazarus in der Situation zu beschäftigen. Und der Thomas hat dafür keinen Glauben. Deswegen wollen wir dahin zurück, dann werden wir doch mit ihm sterben. Aber gut, gesagt, getan und sie gehen also zurück. Nun ist das Besondere, dass diese ganze weitere Geschichte, die jetzt stattfindet, findet nicht dort im Dorf, findet nicht im Haus von Lazarus statt. Jesus ist auf dem Weg und die Martha kommt ihm entgegen. Die eine der beiden Schwestern kommt ihm entgegengelaufen. Also bevor er an den Ort des Todes, an den Ort der Trauer und auch an den Ort der Klage kommt, ganz wichtig, bevor er an den Ort der Klage kommt, Martha läuft raus, läuft ihm entgegen. Sie stehen also vor dem Dorf. Ich lese euch mal diese Verse. Ab Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er aufstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Ist ja nicht ganz ehrlich, ne? Hat Jesus gar nicht gesagt. Aber Schwestern meinen es ja manchmal auch gut miteinander nach dem Motto, Mensch, Schwester, du musst ihm auch begegnen, dass er dich stärkt. Denn wir werden in den nächsten Versen merken, dass es der Maria wesentlich schlechter geht, dass sie wesentlich zerbrochener ist. Jetzt kommt doch die Martha genau mit dem Glauben, auf den es ankommt, oder? Jesus ist der Retter. Jesus ist der. Wenn wir an ihn glauben, am jüngsten Tage werden wir auferweckt. Hast doch alles richtig gemacht, Martha. Ist doch super. Aber irgendwie scheint Jesus nicht fertig zu sein. Trotzdem können wir diesen Kernvers schon mal hier uns an die Wand werfen lassen. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und die Frage ist mal, wenn Jesus scheinbar hier noch nicht fertig ist, weil Wie gesagt, Martha hat doch eigentlich das Richtige gesagt. Und viele, viele würden genauso ihren Glauben beschreiben. Ich gehe von dieser Erde, dann wird Jesus mich auferwecken, ich werde mit ihm in Ewigkeit leben, ist ja nicht falsch. Aber ist es vielleicht nicht alles? Und dass Jesus hier gerade etwas deutlich machen will, es ist mehr. Immer die Frage, wann fängt das an? Wann fängt das an? Fängt es wirklich erst an, am jüngsten Tag, dass dann die Auferstehung, das Leben kommt? Oder ist Jesus heute, schon die Auferstehung, das Leben? Als Person in sich natürlich, aber auch für dich. Ist er für dich heute schon deine Auferstehung? Ist er für dich heute schon das Leben? Auch in diesem Raum wurde doch eigentlich genau das schon so oft gefeiert, oder? Hier, man sieht, man achtet jetzt vielleicht nicht so richtig drauf, hier ist das Taufbecken. Was feiern wir denn hier immer? Was passiert denn hier immer wieder? Und übrigens, ich glaube auch jetzt nach dem Sommer werden wir einige Taufen haben, kleiner Werbeblock zwischendrin. Es gibt eine ganze Reihe von Personen, die das Thema Taufe beschäftigt. Nach den Sommerferien werden wir da mit einigen Gesprächen starten und glaube, dass wir das hier auch bald wieder benutzen. Wenn das Wetter richtig super ist, werden wir gucken, was draußen geht, aber wir werden das hier auch wieder benutzen, bald. Okay. Und wie ist es doch dann mit Jesus in seinen Tod getauft und mit Jesus auferstehen? Das ist doch das Zeichen der Taufe. Vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt. Auferstehung schon jetzt. Mit der Taufe schon jetzt. Auferstehung und sein Leben jetzt zu leben. Nicht erst später. Nicht erst später. Sondern Jesus, der Auferstanden und das Leben schon heute. Und das für dich und mich. Wir gucken mal, wie die Geschichte weitergeht. Die Maria lässt sich von ihrer Martha praktisch motivieren und rufen. Ich lese mal weiter ab Vers 29. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Also er ist immer noch vor dem Dorf. An den Ort des Todes und der Klage ist Jesus noch nicht gekommen. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Genauso hatte ihre Schwester das auch gesagt. Und wahrscheinlich wäre das sogar richtig gewesen. Ist ja nicht falsch, dass Jesu Vollmacht zu heilen, der hatte er ja schon öfter gezeigt. Und auch bei den Jüngern war das ja auch schon. Aber er sagte, nein, wir bleiben noch. Wärst du doch hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und es wird hier immer wieder betont, dieser Punkt. Das heißt, die Bibel will uns hier eine Sache ganz besonders sagen. Ja, Jesus war nicht da, aber was hat er stattdessen Besseres getan? Und was sollen wir hieran lernen? Und dass es bei dieser Geschichte vielleicht um mehr geht als um die Auferstehung von Lazarus. Ja, Jesus macht die Toten lebendig. Aber wisst ihr was? Dass Gott Menschen gebraucht, Tote lebendig zu machen, hat es im Alten Testament auch schon gegeben. Natürlich ist Jesus eine besondere Größe, eine besondere Stärke. Aber die Frage ist, was ist eigentlich der neue Bund? Was ist das Neue? Was will Jesus uns bringen, was das Alte Testament uns sehr wohl noch nicht brachte? Und dass wir nicht zu schnell sind. Okay, Jesus heilt, Jesus vergibt, macht die Toten lebendig. Gibt es im Alten Testament alles auch schon. Nicht in der Fülle, aber eben auch schon. Als Jesus sah, wie sie, die Maria, weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Wie außergewöhnlich ist die Reaktion Jesu. Wie außergewöhnlich. Mensch, Jesus, du musst doch Mitgefühl haben. Jesus, du bist das Beispiel der Liebe. Das sind Menschen, die gerade jemanden verloren haben. Da musst du sanftmütig und trösten. So macht man das als Hirte, als Jesus, als Christus und überhaupt. Jetzt musst du doch in Sanftmut und Liebe und Trost diesen trauernden Menschen begegnen. Aber Jesus ist ja nun nicht irgendjemand, oder? Und dann steht da allen Ernstes, er ergrimmte im Geist und wurde sehr betrübt. Das ist eine typische Stelle in der Bibel, die einen sehr herausfordern kann. Und gut, wenn wir uns herausfordern lassen. Weil wenn du so eine Stelle hast, dann musst du dazulernen. Dann ist es wichtig, Gott zu fragen. Und die Gefahr ist, wenn wir an solchen Stellen vorbeigehen, dass wir wichtige Stellen, wichtige Sachen nicht lernen, wichtige Dinge von Jesus nicht sehen. Unser Leben wird aber kein anderes. Und dann fehlt uns genau das im Leben. Zum Beispiel, wie oft habt ihr das schon erlebt? Da gibt es eine Not im Leben, ein Leid, vielleicht ist es auch ein Sterbefall. Und dann ist der Glaube im Eimer. Weil jetzt haben wir Gott nicht erlebt, der uns hier alles tröstet, der hier heilt und genau das macht. Gott hat uns verlassen. Oh, Glauben bringt nichts. Ja? Merkt ihr was? Es ist das, unser Leben sieht so aus, dass es da manchmal Schwierigkeiten gibt, wo es dann wirklich anders läuft. Und die Bibel beschreibt das Leben. Und wenn wir an diesen Spitzen, an diesen außerordentlichen Dingen schnell vorbeilesen, weil sie zu schwierig sind, passen nicht ins Bild, so ist doch Jesus nicht, Jesus ist immer lieb und freundlich, der tröstet immer und so weiter, verlieren wir ein Stück, wo uns der Herr fürs Leben zurüsten will. Und dann ist uns das Leben zu groß, dann ist es zu schwer und die Depression klopft schon an die Tür. Weil das macht uns fertig. Überforderung, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und so weiter. Und vor allen Dingen, ich bringe es nicht mit Gott zusammen. Geistliche Krisen. So wichtig, dann gerade solche Worte auf sich wirken zu lassen. Von jemandem, der natürlich die Liebe nicht vergessen hat, der weiß, dass er der Retter ist, der immer treu ist, der immer im Willen des Vaters geblieben ist, der immer weise ist und der immer die Dinge zum Guten führt. Wie geht das hier weiter? Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antwortete ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Also er hat nicht geschluchzt oder geheult, aber so, dass wirklich ihm einfach die Tränen gekommen sind. Die dabei standen, da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben muss. Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jetzt kommen noch so die Interpretationen über Jesus. Die einen, okay, er hat ihn ganz schön lieb gehabt. Die anderen, ach Mensch, der macht's ja voll schlecht. Ne? Und Jesus ergrimmt, weil die Leute nicht nach Gott fragen. Sie bleiben, der eine denkt so, einfach so total menschlich. Könntest du auch ein paar Grundschüler hinstellen? Wie schätzt ihr die Situation ein? Ja, und das ist ein Drama. Der Christus ist am Werk und diese Menschen fragen nicht nach Gott und verpassen es natürlich total. Aber natürlich, nochmal, Jesus hat die Liebe nicht vergessen, hat das Retten nicht vergessen. Was ist das Problem? Warum weinte Jesus vielleicht wirklich? Warum gingen ihm die Augen über? Nach dem Motto, vielleicht, Mensch, kommen diese Menschen nicht im Neuen Testament an. Selbst im Alten haben sie schon die Kraft Gottes erlebt. Und damals war das ja eine sehr religiös durchsetzte Gesellschaft. Die Texte des Alten Testamentes, die waren ja sehr bekannt. Aber er findet keinen Glauben. Sie verweigern den Glauben. Das ist die Not in der Situation. Und deswegen weint Jesus. Guckt mal, wen ihr hier vor euch stehen habt. Schaut mal. Glaubt doch. Deutet jetzt auch nicht irgendwelche oberflächlichen Sachen da rein. Oh, er hat ihn so lieb gehabt und so, sondern glaubt doch, das ist die eigentliche Not. Es geht weiter. Jesus sprach, hebt den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen.
Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Welch ein Kampf. Aber merkt ihr, was der eigentliche Kampf in dieser Geschichte ist? Es ist nicht der Kampf um Leben und Tod. Es ist der Kampf um Glauben und Nichtglauben. Und dort in der Geschichte steht leider nur, viele glaubten an ihn. Das heißt, nicht alle. Und wenn ihr das mal weiterlest in Johannes 11, ist es eine ziemliche traurige Sache, wie es weitergeht. Es dauert nur noch einige Verse, dann wird das erste Mal beschlossen, Jesus soll getötet werden. Das heißt dort, dass einige, die das miterlebt haben, zu den Pharisäern, zu den Priestern und so weiter gingen, ihnen das erzählten, die sich dann Sorgen machen, Mensch, wenn das so weitergeht, dann glauben doch alle an ihn, den müssen wir töten. Wenn die Kraft Gottes ohne Glauben passiert, gibt es Menschen, die sehr schlimme Ableitungen davon treffen. Wie geht es dir mit diesem Thema Tod? Denn das ist ja praktisch das Feld, auf was die Leute geführt werden, und es ist ein Feld, mit dem wir alle zu tun haben. Jeder von uns wird mit dem Thema Tod hier schon irgendwie zu tun gehabt haben. Vielleicht warst du sogar selber schon mal ziemlich nah an der Grenze zum Tod. Oder hast du es erlebt, dass in deiner Familie, in deinem Umfeld Menschen gestorben sind? Auch ich habe das erlebt. Und Tod gehört zu diesen Größen, an denen kommen wir nicht vorbei, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und in dieser Geschichte soll eine Umdefinition passieren, soll eine andere Sicht passieren. Jesus, du bist größer als der Tod. Und das schon heute. Das schon jetzt. Tod ist nicht mehr das, was ich fürchte. Tod ist nicht mehr das, wenn er passiert, dann bin ich in Traurigkeit. Und ich habe schon manchmal gestaunt, weil als Pastor habe ich natürlich öfter mit Todesfällen auch zu tun, ist logisch. Und dann erlebe ich sehr unterschiedliche Menschen. Und ich kenne die Spanne von Leuten, die überhaupt keinen Glauben haben, bis zu hingegebenen Christen, geisterfüllten Christen, die das erleben. Und es gibt da wirklich manchmal Leute, bei denen ist das Thema Trauer total klein. Also gerade wenn dann auch jemand verabschiedet wird, sage ich jetzt mal, bis zu dem Wiedersehen, der in Christus gestorben ist. Wo es tief gedrungen ist, diesen Bruder, diese Schwester, haben wir jetzt für eine Zeit verabschiedet, wir werden ihn wiedersehen. Vor dem Tod keine Angst mehr zu haben. Es gibt eine andere Größe, die in unserer Gesellschaft, in unserem Leben sehr groß ist. Und das ist die Größe der Tod als Erlöser. Der Tod als Erlöser. Eigentlich besingen wir hier immer wieder, Halleluja, jemand anders als Erlöser. Loben jemanden, der am Kreuz, Christus Jesus, für uns gestorben ist, der Erlöser. Und dann drängt sich in unserer Gesellschaft, aber auch in unser Herz, manchmal auch das Angebot eines anderen Erlösers. Dann ist ja alles vorbei. Die Last muss nicht mehr getragen werden. Der Schmerz ist nicht mehr da. Der Tod kann erlösen. Selbstmord, auch ein großes Thema. Wie viele junge Menschen gerade wählen diesen Erlöser? Dann habe ich alles hinter mir. Es gibt ein Streben, eine Sehnsucht nach Erlösung. Ja, wir brauchen Jesus Christus als diesen Erlöser. Und dann bieten sich auch andere und dann gerade auch dieser Erlöser an. Und diese Menschen, die Jesus hier trifft, und vielleicht ist das, was in diesen Menschen ist, gar nicht so weit weg, die leiden, die schreien, die klagen, dass sie diesen Lazarus verloren haben. Er muss wirklich jemand auch gewesen sein, der sehr beliebt gewesen ist. Ja? Dass so viele Menschen da in diese Klage auch kommen. Wahrscheinlich auch jemand, der wahrscheinlich auch nicht so besonders alt war. Der voll im Leben stand. Und vielleicht ein großer Punkt, ganz bewusst, dass Jesus nicht in den Ort der Klage hineingeht, nicht an den Ort des Todes kommt. Man kann das als Detail sehen, naja, dann steht Jesus eben vor dem Dorf, na und, ist ja egal, wenn Jesus spricht, ist ja egal, wo er spricht. Ich glaube nicht, sondern dass es ein wichtiger Punkt ist, aufzupassen, in so ein Epizentrum, wo Tod, wo Klage, wo einfach Glaubenslosigkeit da ist. Das kann mit uns passieren, wenn wir Tod erleben, dass der Glaube vollkommen weg ist. Habe ich in meinem Leben auch erlebt. Aber den Glauben an anderem Ort festzuhalten. Es gibt eine andere Situation. Die Tochter des Jairus. Jesus wird gerufen, ein Mädchen ist gestorben. Und der Synagogenvorsteher kommt, Mensch, komm und so. Und Jesus kommt hin und das Mädchen ist gestorben. Und Jesus sagt, sie schläft nur, sie schläft nur. Und die Totenklage ist schon angestimmt und da wird geschrien und diese Totenklage wird gerufen. Und was tut Jesus? Er nimmt zwei mit. Oder sind es drei? Er nimmt Petrus mit, genau, und Johannes und Jakobus. Die anderen lässt er draußen. Ein Ort von Glauben zu schaffen. In einem Ort von Glauben zu sein. Denn wir können uns das relativ leicht vorstellen. Hast du schon mal jemanden erlebt, der eben voll da drin ist, in Tod oder auch in dieser Traurigkeit und so weiter? Ja, und die Botschaft ist natürlich nicht, tröstet keine Menschen mehr und so weiter. Ne? Nicht, dass jetzt jemand tatsächlich darauf kommt, dass das die Botschaft sein könnte. Natürlich nicht. Aber manchmal ist es wichtig, eine Botschaft zu parken, damit eine andere Botschaft nicht gleich von ihr absorbiert wird, damit wir sie auch hören. Ja? Natürlich ist Jesus mitfühlend, natürlich ist Jesus der Tröster und er hilft uns und auch wir sollen das tun. Ja? Aber hier geht es um etwas mehr und es geht auch um etwas, was das Beste ist, was man Menschen tun kann, die das erleben, Tod, Verlust und so, ihren Glauben wieder aufzubauen, ihnen Glauben zu geben. Jemand zu sein, der wirklich Glauben an den Auferstandenen hat, der Glauben sich bewahrt hat an die Kraft Gottes, weil ihn dieser Todesschatten nicht erwischt hat, ja, um für das Leben einzustehen. Dass dieser Lebendige, dass der Auferstandene, dass Jesus unsere Geschichte schreiben kann, diese Situation weiterführen kann. Versucht dich manchmal diese Kraft des Todes, das in schwierigen Situationen, das sogar an dein Herz rankommt, obwohl du vielleicht sehr wohl ein entschlossener Christ bist, dass manchmal Tod an dein Herz klopft, wäre es nicht viel leichter, wenn du tot wärst? Wäre es nicht viel besser? Kennst du diesen Angriff? Ich persönlich kenne diesen Angriff selber auch sehr wohl. Aber ich möchte ihn gerade sozusagen ein Stück demaskieren, ja, weil es eben auch kein schwacher Angriff ist. Und du kannst dem widerstehen. Und dass, wenn Tod nach dir greifen will, ist es nicht weniger, als dass eine dunkle Macht nach deinem Herzen greifen will, die dir einen anderen Erlöser anbietet. Obwohl Jesus dein Leben retten will, der Auferstandene für dich ist und dir helfen will. Das heißt, wenn das wirklich zu deinem Leben, nach deinem Herzen greift, lass es doch sein. Hey, geh doch aus diesem Leben. Ist doch genug. Ach komm, du bist doch deine Ewigkeit bei Jesus. Was soll's? Und was nicht was, was die Dunkelheit dir auch für Sachen ins Herz spricht. Dann widerstehe im Namen Jesu Christi. Und genauso wie ich es gerade gesagt habe, bete einfach, ich widerstehe im Namen Jesu Christi. Tod, Finsternis, weiche von mir weg. Ich will leben. Ich halte dieses Leben fest. Und der Einzige, der zu bestimmen hat, wer lebt oder nicht, ist Gott der Herr. Ich halte das fest. Und ich glaube, dass das diese eine große Bedeutung in dieser Geschichte mit Lazarus ist. Dass Jesus sagt, lasst euch nicht vom Tod beherrschen. Lasst euch nicht vom Tod nur in die Trauer bringen, sondern bleibt bei mir, dem Auferstandenen. Lasst euch Leben geben. Steht gegen den Tod. Und hier geht es ja sogar weiter, gegen den Tod zu siegen, dass Lazarus sogar wieder aufersteht. Welch einen Gott haben wir, stärker als der Tod. Und das für dich und mich. Und der letzte Gedanke in dieser Predigt ist, diesen Gedanken auszuweiten. Was ist in deinem Leben vielleicht gestorben? Was ist in deinem Leben gestorben? Welche Liebe, welche Hoffnung ist in deinem Leben gestorben? In welche Beziehung ist vielleicht sehr viel Tod reingekommen? In welches Bild hat sich sehr viel Tod reingemischt? Vielleicht ein Bild von Eltern und Kindern, von Gemeinde. Die Bibel, für manche ist die Bibel ein totes Buch geworden, also sehr vielfältig. Tod ist eine wirklich umfassende Größe. Wo ist Tod in dein Leben reingekommen? Und was will Jesus vielleicht wieder auferwecken? Dass der Heilige Geist in dein Leben kommt, das wieder aufzuwecken. Dieses Bild von einem Vater wieder lebendig zu machen mit seinem Leben, mit seiner Liebe. Vielleicht ist es, wo es das nie gegeben hat. Ich hatte nie einen Vater. Vielleicht hat es auch fast nie angefangen zu leben. Und Gott sagt, ich will das wieder ins Leben rufen, weil er es kann. Wo ist diese Hoffnung, dass ich wieder froh werden kann und diese Last auf meiner Seele von mir weicht, gestorben. Aber der Gott der Hoffnung, einer seiner Namen auch, neues Leben geben will, dass Hoffnung in dir wieder aufsteht. Wo hast du vielleicht einen Menschen verloren, der sehr wohl physisch noch lebt, aber die Beziehung ist verloren gegangen? Gestern habe ich eine total tolle Nachricht bekommen. Gestern war zum einen auch der 20-jährige Todestag meines Vaters. Das war jetzt nicht das Tolle. Aber ich habe eine Schwester, die ist 11 Monate jünger und die hat genau einen Tag vorher Geburtstag. Sie ist jedes Jahr dankbar, dass sie nicht einen Tag später Geburtstag hatte, dass der Todestag meines Vaters nicht genau auf ihren Geburtstag gefallen ist. Und dann hatte ich sie auch versucht anzurufen, habe sie nicht erreicht, habe ihr eine Audionachricht geschickt, kam auch nicht zurück, obwohl sie eigentlich auch WhatsApp-mäßig sehr aktiv ist. Da habe ich schon gedacht, hast du sie auch lange nicht angerufen? Oh, da habe ich gesagt, Mensch, stimmt, wir wollten ja was ausmachen, ob sie uns mal besuchen kann, ob sie jetzt vielleicht sauer ist, dass sie irgendwie, dass ich sie vergessen habe und so, war schon Gedanken. Und irgendwann kam dann gestern eine Nachricht, die hatte so einen Kurzurlaub gemacht und dann hat sich gemeldet, alles ist gut, ich habe mich gefreut. Und ich habe mich vor allem auch deswegen gefreut, weil seit einer ganzen Reihe von Jahren haben wir wieder eine sehr gute Beziehung, aber auch die Beziehung zu meiner Schwester war mal gestorben. Das war so, unsere Familie hatte vor vielen, vielen Jahren eine schwere Zeit, wo auch dann mein Vater gestorben war. Damals genau die Geschichte, da gab es viel Durcheinander in unserer Familie und darüber war eine Art von stillem Zerwürfnis. Es gab gar nicht so einen großen Streit oder so, aber irgendwie, dass wir auch den Kontakt und so weiter ziemlich verloren hatten und dass das dann wie weg war. Und das hat Gott neu erweckt. Irgendwann. Es war eine Gebetszeit, wo ich dann sehr auch für diese Beziehung betete, verschiedene Sachen. Und dann hat Gott das neu erweckt. Und ich freue mich immer wieder an meiner Schwester, dass ich einfach eine tolle Schwester habe. Gott kann Totes neu erwecken. Und vielleicht ist das heute Morgen auch genau eine Botschaft. Er ist nicht nur der, der den Tod überwindet für die Ewigkeit. Halleluja, gepriesen sei der Herr. Sondern der auch heute, hier und jetzt, in deinem Alltag, dir Leben geben will, Erweckung geben will, wo Tod eingezogen ist, wo Dinge erweckt werden sollen, die in den Tod gekommen sind. Und das für niemanden, vielleicht betrifft das hier ein, zwei, weiß nicht was, Leute, für niemanden hier der Wille Gottes ist, es wäre eigentlich gut, wenn du dir das Leben nimmst. Nein, sondern du sollst leben. Das hat er für dich erkauft. So sei stark und halte fest an dem, der auch das Leben und die Auferstehung heißt, diesem, der heißt Jesus Christus. Amen. Nur in einen kleinen Moment der Stille haben.